Mein Herz ist voll, ich halte es kaum aus. Es möchte glatt zerspringen, singt Sarah Kaiser in einem ihrer neueren Lieder. Ich weiß nicht, wie euer Herz heute Morgen aussieht, ob so voll ist, dass es zerspringen möchte. Meins ist heute voll, weil Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat, was ich euch sagen soll. Und wenn euer Herz leer ist oder beschwert ist, ist eigentlich eine gute Voraussetzung, denn er kann es füllen und er kann es erleichtern. Und dafür bete ich auch bei dem, was wir heute vorhaben in unserem Text. Ich erzähle euch zuerst mal eine kurze Geschichte. Ein Pfarrer wurde mal gefragt, warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden? Und dann hat er so ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, ja, eines Tages, da war so eine sternenklare Nacht, dann habe ich mich auf die Wiese draußen hingelegt und habe gesagt, mein Junge, was sollst du denn eigentlich werden? Und dann bin ich so verschiedene Möglichkeiten durchgegangen, habe gedacht, mit deiner 4 in Mathe kannst du kein Professor werden. Mit deinen dünnen Beinen wird es für einen Bundesliga-Profi auch nicht reichen. Mit deiner dünnen Stimme und dem bisschen Gitarre, da wird es für einen Rockstar wohl auch nicht reichen. Und mit deinen beiden linken Händen, da wirst du auch kein einträglicher Handwerker werden. Da blieb mir nichts anderes übrig, als Pfarrer zu werden. Natürlich ist diese Geschichte mit einem Augenzwinkern erzählt, denn wir wissen ja alle, dass zum Pfarrer seine ganze Menge Fähigkeiten gehören. Aber was die Geschichte eigentlich sagen will, ist, dass man als Pfarrer und auch als Christ nur wirklich leben kann und nur wirklich seine Berufung leben kann, mit Hilfe dessen, dass Gott uns schenkt. Es muss von Gott kommen. Das ist das Entscheidende. Was will der Pfarrer mit all seinen Fähigkeiten und seinem Können, wenn da nicht Heiliger Geist von Gott ist? Wenn da nicht Kraft und Vollmacht von Gott ist? Wenn da nicht Berufung von Gott ist? Dann kann er doch seinen Auftrag gar nicht erfüllen. Das wollte er hier mit einem Augenzwinkern sagen. Und in so einer Situation ist Jeremia, als das Wort an ihn durch Gott erging. Wir lesen mal den Predigttext, der steht in Jeremia 1, Verse 4 bis 10. Ich lese die Luther-Übersetzung, wie ich gerade sehe. Ja. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, heiligte dich, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen sollst. Wort Gottes. Ja, beginnen wir einfach ganz vorne. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Kleine Vorrede zur Predigt. Andere Übersetzungen sagen, und das Wort des Herrn erging an mich. Ja, aber ich finde dieses geschah so gut, weil nämlich das Wort Gottes ein Geschehen ist. Weil das Wort Gottes ein Geschehen auslöst. Es löst ein Ereignis aus. Ein Mega-Ereignis. Das Wort Gottes, das hat mich aus der Finsternis, aus dem tiefen Atheismus und Hass gegen Gott zur Liebe Christi geführt. Das Wort Gottes ist etwas, was in deinem Herzen explodieren muss. Du sollst nicht stehen bleiben, wo du bist. Wir sind immer unterwegs als Christen. Wir können uns nicht einrichten. Selbst der große Paulus hat gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage ihm aber nach. Das zeigt er doch auch. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich bin auf dem Weg. Gott tut es. Das Wort, es geschieht, weil es kreative Macht hat, kreative Kraft. Es hat Power, dieses Wort, wenn du es reinlässt in dein Herz. Wenn du offen bist zu diesem Wort gegenüber. Es verändert Leben. Es verändert auch heute noch Leben. Es verändert dein Leben. Geh doch weiter mit Christus. Und für Jeremia war dieses Wort, was an ihn geschah, in der Tat lebensverändernd. Die Predigt ist in drei Abschnitte eingeteilt, die aus dem Text stammen. Erstens ersehen, zweitens berufen, drittens befähigt. Erstens ersehen, zweitens berufen, drittens befähigt. Ja, der erste Vers. Ja, nochmal weiter. Danke. Ersehen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Ich bin schon gestolpert über das, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Da hat Gott nicht nur Adam und Eva am Anfang gebildet. Da ist Gott auch mit seiner kreativen, schöpferischen Kraft im Mutterleib dabei, einen Menschen zu bilden und zu formen. Das, was da im Mutterleib entsteht, das ist ein Kunstwerk Gottes. Das ist ein Meisterstück Gottes. Das ist ein Gebilde Gottes, das er mit seiner kreativen Macht und Kraft geformt hat. Was glauben wir Menschen, wer wir sind, dass wir dieses Meisterwerk Gottes zerstören können? Wer sind wir, dass wir meinen können, wir haben Verfügbarkeit über das, was Gott da im Mutterleib gebildet hat? Liebe Freunde, ich habe sehr viel Verständnis und sehr viel Sympathie für und Mitgefühl für die Frauen und Partner, die sich mit der Frage einer schweren Schwangerschaft auseinandersetzen. Die brauchen alle Hilfe. Die brauchen alle unsere Empathie und Sympathie. Aber dennoch müssen wir sagen, wir können nicht darüber verfügen, ob dieses Leben lebenswert ist oder nicht. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, das ist eigentlich gar nicht das Thema kommt jetzt, habe ich dich ersehen. Gott ist derjenige, der Jeremia schon ersehen hat, da war er noch gar nicht geboren. Ob ihr nun wollt oder nicht, jetzt sind wir beim Prädestinationsthema. Ich mach's ganz kurz. Manche sagen, ja, was bedeutet dieses Ersehen? Manche sagen, ja, das heißt, Gott hat den Jeremia schon gesehen Und aufgrund dessen, was Gott gesehen hat, hat er den Jeremia erwählt. Ja? Das ist eine Position, liebe Gemeinde. Ja? Er hat gesehen, was Jeremia denkt, was er tut, wie seine Haltung ist und so weiter. Und aufgrund dessen, was Gott gesehen hat, hat er dann gesagt, ja, den Jeremia erwähle ich. Das ist die eine Position. Die andere Position ist, nein, völlig unabhängig von dem, was Jeremia gedacht, getan, gewollt, gekonnt hat, hat Gott ihn erwählt. Das ist die andere Position. Liebe Gemeinde, über diese Frage haben sich Theologen und Hauskreise und Priester und Pfarrer und Prediger und Menschen jeder Couleur jahrhundertelang gestritten. Ich weiß nicht, ob ihr die Erweckungsprediger Whitfield und John Wesley kennt, ob ihr das schon mal gehört habt. Diese beiden, die haben Tausende von Menschen durch ihre Predigt, mit Gottes Hilfe natürlich, zum Glauben geführt. Und die haben sich gefetzt über diese Prädestinationslehre. Sie haben sich gefetzt darüber. Deshalb mute ich mir und maße mir hier auf keinen Fall an, diesbezüglich euch heute Klarheit verschaffen zu wollen. Ich möchte nur mir herausnehmen, zwei Dinge zu sagen, die das Ersehen hier nicht bedeuten kann. Zwei Dinge, die es nicht bedeuten kann. Was ist der Unterschied? Erstens, was ist der Unterschied zwischen einem Astronomen und Gott? Ein Astronom, also der die Sternenwelt, die Himmelswelt und so weiter, die Astronomie beherrscht, der kann genau vorhersagen und vorher wissen, wann bei uns die nächste totale Sonnenfinsternis ist. Das kann der berechnen. Also wenn Gott die Naturgesetze nicht ändert oder nicht wiederkommt, dann kann der Astronom ganz genau sagen, dann und dann und dann werdet ihr in Deutschland eine totale Sonnenfinsternis sehen und diese Vorhersage wird hundertprozentig in Erfüllung gehen. Er weiß das vorher. Aber dieser Astronom, der hat keinen Einfluss auf das Geschehen. Er beobachtet das Geschehen von außen. Er sieht einfach nur, was da ablaufen wird, hat aber selber gar keinen Einfluss auf das Geschehen. Und das ist bei Gott nicht so. Weil Gott nicht nur ein Beobachter ist, wenn wir hier bei diesem Beispiel bleiben, Gott hat den Himmel gemacht, Gott hat die Sterne gemacht, Gott hat die Sonne gemacht, Gott hat die Erde gemacht, er hat alles gemacht, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und meint ihr wirklich, er schaut sich das von der Ferne an, auch mal gucken, wie das funktioniert? Im Epheser heißt es, wir sind sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus. Wir sind sein Werk. Gott ist immer involviert in sein Werk. Er kann nicht von seinem Werk getrennt werden. Das geht nicht. Er ist nicht nur ein einfacher Beobachter der Dinge, die da passieren mögen, sondern er ist Schöpfer. Wir sind sein Werk. Die Himmel sind sein Werk. Er ist involviert in alles Treiben und Tun und die Prozesse, die da ablaufen. Er ist nicht nur einfach jemand, der beobachtet und vorher weiß. Er ist mehr. Das war das Erste. Also, ersehen kann nicht einfach nur bedeuten, er wusste es vorher. Das kann es nicht einfach nur heißen. Zweitens, selbst Die erbittertsten Gegner der Prädestinationslehre geben zu. Erwählung, Bekehrung hängt nicht vom Verdienst des Menschen ab. Auch die Gegner der Prädestinationslehre leugnen das nicht. Erwählung hängt nicht vom Verdienst des Menschen ab. Bekehrung auch nicht. Es ist nicht eine Leistung, die der Mensch erbringen muss, sozusagen eine Gegenleistung für das, was Gott schenkt. Nein, Gott schenkt es in Gnade. Das, was Gott uns schenkt, kann ja auch gar nicht geleistet werden von Menschen. Es gibt keine Gegenleistung. Das ist unbezahlbar, was er uns gibt. Das ist das Zweite. Ich habe dazu einen Vers. Ja, das hatten wir schon. Mal weiter. Ja. Das ist aus Römer 9. Da geht es um die Geschichte des Jakob und Esau. Und ihr habt sicher davon gehört, Gott hat den Jakob erwählt, den Esau zurückgestellt. Es heißt sogar in der Bibel, Jakob habe ich gehasst, Esau habe ich geliebt. Das bedeutet so viel wie, den Jakob habe ich vorgeholt, ausgesondert, den Esau zurück. Ja, war umgekehrt, sorry. Ja, also den Esau habe ich gehasst, den Jakob habe ich geliebt. So ist gemeint. Genau. Und das bezieht sich hierauf, als die Kinder, nämlich Esau und Jakob, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Und jetzt kommt das Entscheidende, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Es liegt ganz in der Wesensnatur und der Entscheidung und der Macht Gottes, hier zu tun, was ihm gefällt. Und es hat nichts zu tun mit irgendwelchen Werken, die Jakob und Esau vollbringen würden oder irgendwelchen Leistungen, die sie erbringen würden. Damit hat es nichts zu tun, dass Gott hier Erwählungsverhalten an den Tag gelegt hat. Das ist schon alles, was ich dazu sagen möchte. Ersehen bedeutet also nicht bloß vorhersehen, dass etwas geschieht. Und vorherbestimmen bedeutet nicht, dass diese Vorherbestimmung von der Leistung des Menschen abhängig sei. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Jetzt kommt aber was viel Wichtigeres. Manche Leute sagen, na ja, dieses Thema Erwählung und so weiter, Vorherbestimmung, Prädestination, das ist was für Theologen. Lass die sich doch darüber unterhalten und lass die sich doch darüber auseinandersetzen. Das ist doch viel zu theoretisch. Liebe Freunde, das ist es nicht. Das ist es nicht. Dieses Thema hat eine zutiefst seelsorgerliche Bedeutung. Und das möchte ich euch gerne sagen. Es hat eine tiefe seelsorgerliche Bedeutung. Es ist für uns Christen geschrieben, damit wir wissen, Gott hat ein Ja zu dir. Gott will sich auf dich einlassen. Er hat sich auf dich eingelassen. Er wird dich nicht loslassen. Er hat gesagt, du bist mein Kind für Zeit und Ewigkeit. Ich will dich. Ich liebe dich. Ich habe ein Ja zu dir. Ich werde dich ans Ziel bringen. Ich werde dich ans Ziel bringen, auch wenn du versagst, auch wenn du sündigst. Ich werde dir vergeben. Ich werde dir die Möglichkeit geben, deine Sünden zu bekennen. Ich habe ein Ja für dich. Du bist mein geliebtes Kind. Das will ich dir heute sagen. Und ich habe dich erwählt, dass du mein bist. Das ist die ganze Bedeutung. Das ist der ganze Zweck, so glaube ich, warum uns geschrieben wurde. dass Gott uns erwählt hat. Andreas hat es auch gelesen aus dem Römer 8, ne, was? Ja. Wer soll die Auserwählten verdammen? Wer soll sie verdammen? Niemand! Soweit, Punkt 1. Das war Ersehen. Punkt 2, Berufen. So, und der Vers dazu, der kommt jetzt. Bevor du aus dem Mutterschoß herauskamst, habe ich dich, bei mir heißt es in meiner Übersetzung, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Dieses Wort heiligen, das kommt nur in der Bibel vor. Das bedeutet, hier Luther übersetzt es so, ich habe dich ausgesondert. Ich habe, ja, dich bestimmt. Ja, ich habe dich ausgewählt. Und zwar ausgewählt für einen Auftrag. Ich habe für dich einen bestimmten Auftrag. Und deshalb habe ich dich ausgesondert, geheiligt. Das bedeutet das. Der Auftrag an Jeremia war nicht leicht. Das war massiv. Wir hören das hier im Vers 10. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia hatte auch guten, ja, ich sag mal, positiven Auftrag in dem Sinne, dass er bauen und pflanzen sollte. Er sollte nämlich, das lesen wir im Buch Jeremia, den Völkern Heil verkündigen, aber auch die Wiederherstellung Israels verkündigen. Das war das Positive, aber zuerst musste er mal Gericht verkündigen. Er hatte zu verkündigen, Jerusalem wird fallen. Und er hatte zu verkündigen, Juda wird in Gefangenschaft geführt. Das musste er den Leuten, den Menschen, dem Volk, den Königen, dem Tempelvorsteher, allen verkündigen. Da kann man sich doch fürchten, oder? Was sagt Jeremia? Ja. Ach, Herr, Herr. Siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Siehe, ich kann nicht reden. Ich kann das nicht, bin zu jung, bin zu unerfahren. Das war keine Ausrede. Der Jeremia hat nicht gemeint, ich habe jetzt heute keinen Bock. Oder ich habe keine Zeit, oder ich habe was anderes zu tun. Herr, such doch jemand anderes. Nein, es war keine Ausrede. Es stimmt, was er sagt. Es ist richtig, was er sagt. Er war jung. Er war unerfahren. Er war unreif. Und er konnte nicht reden. Das war Fakt. Er konnte nicht reden, bedeutet, er war nicht gerade mit Beredsamkeit talentiert. Er konnte keine gewählten Worte wählen. Es lag nicht in seiner Fähigkeit, Menschen allein durch seine Worte zu überzeugen. Das konnte er nicht. Er konnte nicht so treffende Worte finden. Und deshalb sagt er, dass ich kann nicht reden. Ich habe die Erfahrung auch nicht. Was sagt Gott? Spielt gar keine Rolle, Jeremia. Ist ganz egal. Ja, gut. Sage nicht, ich bin zu jung. Ich ergänze, sage nicht, ich kann nicht reden. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Der Gott lässt sich gar nicht beeindrucken von den Argumenten, die Jeremia ihm da aufgetischt hat. Das ist ihm ganz egal. Gott sagt, hey, ich habe dir gesagt, geh hin. Wisst ihr, was das ist hier? Gott sagt zu Jeremia, schau doch nicht auf dich. Schau doch nicht darauf, was du kannst. wie du dich fühlst, wie du dich einschätzt, was da in deinem Innern so an Gefühlen aufsteigt, der Angst und was weiß ich. Schau doch nicht auf dein Potenzial und dein Können und das, was du gelernt hast. Gehorche einfach. Gott sagt mit anderen Worten, schau nicht auf dich, schau auf mich. Schau nicht auf dich, schau auf Gott. Tu das, was er gesagt hat, vertraue ihm dafür. Das ist das, was Jeremia hier erfährt von Gott. Und Gott behauptet das nicht einfach nur so. Ich frage jetzt einfach mal, worauf soll denn Jeremia schauen? Was ist denn das, was ihn überzeugen kann? Und das sind drei Punkte, die stehen in unserem Text. Das erste steht schon in diesem Vers. Gott hat Autorität. Du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Gott hat Autorität. Gott hat Macht. Gott hat Kraft. Denk daran, wenn ich dir sage, tu dieses und jenes und du denkst, oh, das kann ich nicht. Gott hat Autorität. Er kann alles in die Tat umsetzen, was er sich vornimmt. Sollte er etwas reden und nicht tun? Sollte er etwas sagen und nicht halten? Gott kann das tun. Wenn Gott sagt, tu das, dann gibt er dir auch die Möglichkeit dazu. Das ist das Erste. Gott hat Autorität. Das Zweite ist im nächsten Vers. Da steht, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Das Erretten ist hier ganz, ganz wörtlich gemeint, ganz konkret. Ich bin mit dir. Das ist auch bitter nötig. Denn mit diesem Auftrag, den Gott Jeremia gab, da würde sich Jeremia in Lebensgefahr begeben. Wenn ihr durch Jeremia das Jeremia-Buch mal durchlest, kursorisch, oder lest mal die Überschriften, die da über den einzelnen Kapitel stehen, dann werdet ihr zum Beispiel sehen, dass der Tempelaufseher ihn misshandelt hat, Kapitel 20. Dass das Volk ihn umbringen will, aufgrund seiner Botschaft, die er zu verkündigen hatte. Hey, Juda wird in die Gefangenschaft geführt, in Exil geführt und Jerusalem wird vernichtet werden. Der Tempelaufseher misshandelt ihn, das Volk will ihn umbringen, Kapitel 11 und 26. Der König von Juda verbrennt sein Weissagungsbuch. Und Jeremia landet im Gefängnis, weil man glaubt, er wollte gemeinsame Sache mit den Feinden machen, Kapitel 37. Und da könnte ich jetzt noch vieles hinzufügen. Wir sehen hier, da war Widerstand, da war Gegenwind. Jeremia war in Lebensgefahr bei dieser Botschaft, die er zu verkündigen hatte. Wie gut, dass bei der Botschaft, die wir zu verkündigen haben, wir noch nicht in Lebensgefahr sind, aber andere sind es. Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin dein Schutz. Was das bedeutet, ist wunderbar, denn es bedeutet, dass wenn Gott dir und uns einen Auftrag gibt, er uns auch schützt, damit wir diesen Auftrag erfüllen können. Gott will, dass du den Auftrag erledigen kannst, durchführen kannst. Und er wird dir dazu alle Möglichkeiten geben, inklusive Schutz. Ich bin mit dir. Drittens. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte seinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das ist jetzt das Wunderbare dabei. Gott erwählt, Gott beruft, aber Gott weiß ganz genau, was für ein Gemächte wir sind. Gott weiß ganz genau, Er kennt deine Schwächen ganz genau. Er weiß, was du kannst. Er weiß, was du nicht kannst. Er sagt, ich befähige dich. Er gibt nicht nur Berufung. Wenn Gott beruft, dann befähigt er auch. Was hatte Jeremia gesagt? Ich kann nicht reden. Was stimmte? Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott gibt ihm alles, was er für seinen Auftrag braucht. Gott gibt ihm seine Worte, die er zu sagen hat. Er diktiert ihm die Worte, die er zu sagen hat. Er muss nur hingehen und diese Worte sagen. Wo Gott beruft, da befähigt er auch. So. Soweit Jeremia. Wie sieht's mit uns aus? Wie ist das, wenn Gott uns beruft? Ich sag mir mal, wie es nicht ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Fußball ein bisschen auskennt. Da gibt es in den Vereinen und auch in der deutschen Nationalmannschaft gibt es ein Scouting-Team. Und dieses Scouting-Team hat die Aufgabe, in einem Land, in den Ländern herumzureisen und junge Talente auszuspähen, um sie dann für den Verein zu verpflichten und entsprechend zu fördern. Die sind also unterwegs und gucken sich junge Fußballer an, zum Teil noch 10 oder 12 Jahre alt nur, und schauen, ob die Potenzial haben, schauen, ob die Talente haben. Und wenn sie da Potenzial sehen, dann sind sie bemüht, diesen jungen Menschen für den Verein zu gewinnen. Das nennt man Scouting. So ist Gott nicht. Gott schaut nicht, sein Aussondern, sein Heiligen beruht nicht auf irgendwelchem Potenzial, was wir hätten. Gar nicht. Es ist eher wie folgende Situation. Stellt euch mal eine Schule vor, da geht der Lehrer in die Klasse und dann sieht er, dass die Tafel nicht geputzt ist und dann sagt er zu Michael, Michael, geh an die Tafel, putz die Tafel. Ich sondere dich für diesen Auftrag aus. Und dann sagt der Michael, Herr Lehrer, ich habe weder Schwamm noch Wasser. Da sagt der Lehrer, hab ich. Ich gib's dir. Die Schule stellt's dir zur Verfügung. Und schon kann der Michael an die Tafel gehen und die Tafel putzen, weil der Lehrer ihm das, was er braucht, zur Verfügung stellt. So ist Berufung Gottes. Er sondert aus zu einem Auftrag, zu dem er uns die Instrumente, die wir dafür brauchen, schenkt. Und schenken muss, dieser arme Schüler. Natürlich hatte er keinen Schwamm und kein Wasser dabei. Ja, früher hatten wir das ja als kleine Kinder in der ersten Klasse. Da hatten wir so kleine Schwämmchen dabei für unsere kleine Tafel. Ja, aber für die große hat es nicht gereicht. Gott gibt dir, was du brauchst. Unsere Berufung und Befähigung als Christen, wie sieht sie aus? Ja, das ist genau wie bei Jeremia. Das ist ganz parallel. Denn die er zuvor ersehen hat, ja? Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Ich springe jetzt mal ein bisschen. Das Unterstrichene kommt gleich. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. So, das ist ein Wort an die Römer. Das gilt uns als Christen heute. Die er ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und wozu? Wie gesagt, berufen Mit einem bestimmten Auftrag. Wozu denn? Und das, was hier steht, ist der größte Auftrag, den wir als Christen auf dieser Erde haben. Es gibt keinen gewaltigeren und höheren Auftrag, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist unsere Berufung. Und das ist das Entscheidende. Das fasst alles andere zusammen. Natürlich ist da auch mit dabei. Geht hin und bezeugt, was Gott an euch getan hat. Geht hin und bezeugt das Evangelium. Das hat Jesus auch getan. Aber das ist das Dach für alle unsere Berufung. Sich dem Ebenbild Gottes, dem Ebenbild des Sohnes, mit dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und es hat eine zukünftige Komponente und es hat eine gegenwärtige Komponente. Die zukünftige liegt im Himmel. Wir werden Christus ähnlich sein, nicht nur ähnlich, wir werden in sein Bild verwandelt werden, vollkommen. Wir werden ohne Sünde sein. Sünde wird abwesend sein. Wir werden nicht mehr sterben. Wir kommen einen neuen Leib der Herrlichkeit, der ewig ist, der nicht stirbt. Um nur zwei Beispiele zu sagen. Also dieses dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, hat einen zukünftigen Aspekt, aber es hat auch einen gegenwärtigen Aspekt. Und das sehen wir im nächsten Vers, der kommt hier. Ja, das nächste bitte. Ja. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das nennt man Heiligung. Das ist der Prozess der Heiligung. Das ist unser Auftrag. Wie Christus werden. Christus immer ähnlicher werden auf dieser Welt. Das wird nicht perfekt werden. Aber das ist unser Auftrag. Christus ähnlicher werden. Das ist der größte Auftrag. Die größte Berufung, die wir hier haben. Christus ähnlicher zu werden. Und? Wie ist Christus? Er ist milde. Er ist sanftmütig. Er ist demütig. Er liebt die Menschen bis in den Tod. Er achtet sein Leben gering und gibt es hin. Er liebt diejenigen, die ihn ans Kreuz schlagen, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist vergebend, er ist barmherzig. Der eine Verbrecher am Kreuz fragt den Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Herrlichkeit kommst oder in dein Reich. Christus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist barmherzig, gnädig. Liebe Gemeinde, wenn wir Christus ansehen, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, zu dem Jeremia auch gekommen ist. Im übertragenen Sinne. Herr, ich bin zu jung. Herr, wie soll ich das denn machen? Kann das nicht. Tja, da sagt Gott, sage nicht, du kannst das nicht. Sage nicht, ich kann nicht reden. Sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, ich kann das nicht. Sondern er sagt, ich habe dir gesagt, tu's. Ich mache mal ein folgendes Beispiel. Also es ist ja klar, jedem von uns, da gibt es Menschen in der Gemeinde und auch sonst wo, mit denen stimmt die Chemie nicht, oder? Ja? Da fällt es uns schwer, mit denen umzugehen. Da fällt es uns schwer, die zu lieben, weil die etwas haben, was uns auf den Keks geht, was uns auf den Geist geht. Weil die uns nicht sympathisch sind. Hey, das kommt in der Gemeinde vor. Und nicht zu knapp. Was sagt Jesus? Er sagt, geh hin. Schenk diesem Menschen ein Lächeln. Geh hin. Mach diesem Menschen ein Kompliment. Geh hin. Gewinne diesen Menschen lieb. Geh hin. Ordne dich diesem Menschen unter. Geh hin vielleicht, arbeite mit ihm zusammen, wenn du kannst. Geh hin, zeig ihm deine Freundlichkeit, zeig ihm deine Sanftmut, zeig ihm deine Milde, zeig ihm deine Barmherzigkeit, zeig ihm deine Liebe, geh hin. Du sagst, kann ich nicht, bin zu jung. Kann ich reden? Ihr merkt, ich benutze das als im bildlichen Sinne, ja? Ja. Christus sagt, sag nicht, ich bin zu jung. Tu einfach, was ich dir sage, weil ich dich befähige. So, nächsten Vers. Er befähigt uns auch dazu. Er gibt uns alles, was wir dazu brauchen, um genau das zu tun. Um genau das zu tun, das uns Christus ähnlicher macht, das uns mit ihm verbindet, da uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottes Furcht dient. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, damit wir tun können, was Christus auch getan hat. Er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, um das zu tun, was Christus tun würde. Wir müssen es nicht aus unserem Potenzial und aus unserem Fundus tun. Wir können einfach sagen, ich mache jetzt und versuche jetzt, was Gott mir gesagt hat und werde dann erleben, wie er mich stärkt und ausstattet und befähigt. Und deshalb gebe ich nochmal ein Zeugnis am Schluss dieses Gottesdienstes dafür. Ich war Lehrer und war 4 Jahre an einer Schule in Köln und bekam als meine erste Klasse eine absolute Rowdy-Klasse, die mir den Nerv tötete. Die haben mich platt gemacht. Ich sage das jetzt mal so. Und ich klagte darüber. Natürlich habe ich darüber geklagt. Der und der und der und der. Was sind das für, Entschuldigung, Idioten. Ein lieber Mitchrist, ich weiß ja nicht mehr, wer es war, hat mir gesagt, hast du schon mal dafür gebetet, dass du deine Klasse lieb gewinnst? Nee, da habe ich noch nicht dran gedacht. Gott hat gesagt, du sollst sie lieben. Ich sage, wie soll das gehen? Ja, bete doch dafür. Bete doch einfach dafür. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, jeden Morgen in der Bahn nach Tannenbusch, im Zug nach Köln, Tannenbusch war später, im Zug nach Köln. Herr, hilf mir, dass ich diese Klasse lieben kann. Jeden Morgen. Vielleicht habe ich auch mal einen vergessen, aber regelmäßig. Und die Zeit ging dahin und die 4 Jahre waren um. Ich hatte um Versetzung gebeten, damit ich näher an Bonn dran bin. Und die Zeit kam, dass ich mich von meiner Klasse verabschieden musste. Und ich stand vor dieser Klasse und verabschiedete mich. Und da kamen mir die Tränen und ich musste weinen. Und ich musste sagen zu ihnen, was heißt ich musste, ich konnte und durfte ihnen sagen, ich habe euch liebgewonnen. Es tut mir so weh, euch zu verlassen. Und dann sagten die, uns tut es auch weh. Und da habe ich gemerkt, wow, was hat Gott gemacht? Der hat nicht nur einfach gesagt, geh hin und liebe den und den und den und den, sondern er hat mich befähigt. Er hat es gewirkt durch seinen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist das Größte, was der Geist tun kann. Das Größte. Die Liebe zu den Menschen schenken. Und zu Gott natürlich. Und er befähigt. Er hat mich befähigt. Ich habe es gar nicht bemerkt, eigentlich. Ich habe gar keine großen Änderungen bemerkt. Aber am Ende merkte ich, als ich mich verabschiedete, Mensch, boah, was hat Gott gemacht? Gott hat uns ersehen und erwählt. Er hat uns berufen, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Er hat uns auch dazu befähigt, durch Christus in uns und durch seinen Geist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.